Danke vielmals euch. Und vorhin hat jemand eine gute Idee gehabt, aber es ist zu überraschend gekommen. Aber sie haben schon einen Applaus verdient. Ich bin im Vorfeld, also eigentlich nachdem ich es aktuell verschickt habe, gefragt wurde, ob der Umbau irgendein Trauma in der Lohheik bei mir oder sonst abgefärbt habe oder so, dass ich jetzt bereits anfange, über Heizungen und Thermostaten zu predigen. Ein Trauma nicht. Aber vielleicht ein Spürchen abgefärbt. Auf jeden Fall ist man natürlich so in einem Thema drinnen und plötzlich passiert irgendwie, dass im Kopf ein Bruch entsteht zu einem Thema aus der Bibel, wo man irgendein Bild oder eine Idee hat, und so ist das heute passiert. Heute geht es ja um Philipper 4, 4 bis 9. Und dem Text, dem könnte man sich aber auch nähern, in dem, was man nichts weiss über Heizungen. Und nichts über Thermostat. Also das ist keine Grundbedingung. Aber mir hat es wie ein passendes Bild gedunkt. Ein Bild, das uns helfen könnte, mit dem Bibelabschnitt in Verbindung zu kommen. Und darum geht's ja, in einer Predigt. Bei einer Predigt soll das passieren. Eine Predigt soll im besten Fall irgendwie Spuren hinterlassen in meinem Leben. Es soll möglich sein, dass ich irgendwie andocken kann mit einem Bibelabschnitt, mit Gottes Wort. Ja, und dass mich das irgendwie kann bewegen. Ich danke dir, Christian, auf jeden Fall schon mal, für den Boden, den du da gelegt hast. Und die zweite Frage, die du gehabt hast, nein, habe ich nicht. Es tut mir leid. Es ist mehr auf einer geistlichen Ebene heute als auf einer handfesten Ebene. Und die erste Frage, die kannst mir dann du am Schluss wieder beantworten, ob du da jetzt eine Lösung hast. Muss ich zurückgeben. Genau. Die heutige Predigt habe ich mit der Aufforderung überschrieben, sei kein Thermostat-Christ. Und das deutet an, dass es ein Christsein gibt, das sich irgendwie mit einem Thermostat vergleichen lässt. Und es deutet an, so sollen wir nicht sein. Und wenn ich sage, wenn ich wir sage, dann meine ich auch wir. Weil ich erkenne mich in dem Bild von dem Thermostat Christ selber auch. Und jetzt ist es Zeit, dass ich da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was meine ich denn mit dem Begriff Thermostat Christ? Der ist übrigens, wenn ihr eine Konkordanz habt und das aufschlägt, der ist nicht drin. Einfach, habe ich gerade verraten. Nicht, dass ihr zu lange suchen. Ein Aussenthermostat an einer Heizung misst, wie warm es draussen ist. Vereinfacht gesagt alles. Ich bin da nicht der Profi, aber es ist ein vereinfacht dargestellt. Wie warm es draussen ist und der schaut somit auch, wie viel das muss geheizt werden, dass es drinnen denn die Temperatur erreicht, die man eingestellt hat. Dass es in der Regel schön warm ist. Ist es draussen extrem kalt, dann muss viel geheizt werden. Und sobald es dann draussen genug warm ist, braucht es eigentlich kaum mehr oder gar keine Heizung mehr. Alles richtet sich an der Temperatur, die draussen herrscht. Und das Bild, das können wir eben wunderbar auf unser Leben übertragen. Weil oft gehen wir in unserem Leben gleich vor. Wenn wir krank sind, Streit haben, Probleme haben, irgendetwas in diese Richtung, dann könnte man sagen, ist sie in unserem Leben kalt. Dann spüren wir eine Kälte in unserem Leben. Und dann suchen wir und brauchen wir Nähe Gottes. Und zwar viel intensiver, viel mehr in so einer Lebensphase. Und dann, wenn es rund läuft, wieder in unserem Leben, könnte man sagen, es ist warm in unserem Leben. Und wir tun uns wieder ein bisschen von Gott distanzieren. Wir suchen die Nähe nicht mehr genau gleich. Irgendwie hat sich ein bisschen etwas verändert in der Beziehung dann zu Gott. Und ich meine damit nicht, dass wir nichts mehr wissen wollen von Gott. Nein, gar nicht. Oder dass wir uns würden komplett abwenden von ihm. Nein, gar nicht. Aber unsere Gebete werden vielleicht kürzer. Weniger intensiv. Weniger oft. Irgendwie tun wir ein bisschen distanzieren. Bei Schönwetter haben wir sehr schnell das Gefühl, dass wir alles selber im Griff haben. Ich weiss nicht, ob ihr so Phasen aus eurem Leben kennt. Ich kenne sie. Bei Bedrohung, Gefahr oder Verletzung, dort suchen wir den Schutz bei Gott. Und wenn alles vorbei ist, dann fangen wir an, das Leben wieder selbstständig oder selbstständiger zu meistern. Und das Muster, das kann man eben mit dem Verhalten von einem Thermostat vergleichen. Und bei der Heizung ist es nötig, die Temperatur zu regeln. So wie beim Christian, oder? Es kommt viel Sonnenlicht rein, viel Wärme von der Sonne und die Heizung läuft immer noch auf Vollgas. Dann hast du irgendwie, wie warm haben wir? 28, 30 Grad plötzlich. 30, oder? Das ist eigentlich übertrieben. Und es ist nicht nur zu warm, sondern im Januar ist auch das erste Mal der Öltank leer. Also es ist, wenn mit Öl geheizt wird, oder? Es ist auch nicht wirtschaftlich. Es passiert eigentlich etwas, was dann nicht so gewollt ist. In unserem Leben macht es aber keinen Sinn, dass wir nach dem gleichen Muster leben wie ein Thermostat. In unserem Leben macht es keinen Sinn, dass wir die Beziehung auf- und ab regeln. Ein Thermostat ist etwas Gutes. Aber in unserem Leben macht es keinen Sinn. Du kannst nicht plötzlich zu viel von Gott haben. Das geht nicht. Gott, ich habe mir noch überlegt, wir könnten das Bild nehmen von einer Kerze. Wir haben ja Kerzen. So eine Kerze, oder? Du kannst die Hand einen Moment drüber haben. Das Gespür ist, es ist warm, das Gespür ist, es ist heiss. Und dann musst du weg. Also Gott ist nicht wie so eine Flamme von einer Kerze, wo du immer mal wieder musst auf Distanz gehen, dass du dir nicht weh tust. Du kannst immer bei Gott bleiben. Du kannst nicht plötzlich zu viel haben. Du musst nicht plötzlich flüchten und auf Abstand gehen. So ist es bei Gott nicht. Ganz nüchtern betrachtet macht es überhaupt keinen Sinn, dass man sobald in unserem Leben warm wird, also dass es uns dann gut geht, Beziehung zu Gott zurückfahren tun. Wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, dann wäre eigentlich immer Vollgas geben angesagt. Immer. Es gäbe gar keinen Grund, an sich anders zu verhalten. Doch als Thermostat-Christ geben wir eben nicht immer Vollgas. Und es kommt noch schlimmer. Wir regeln unsere Beziehung zu Gott nicht nur danach, wie es uns im Augenblick geht, ob es uns augenblicklich gut oder schlecht geht. Nein, wir versuchen sogar zu berechnen, wie es uns gleich gehen wird. Und tun schon auf Vorrat in die Beziehung investieren oder ein bisschen Leistung rausnehmen. Und das macht eine intelligente Steuerung bei der Heizung ja auch. In der Nacht, wenn alle schlafen, kann es die Temperatur zurücknehmen, dann muss es nicht so fest heizen. Und gleichzeitig misst es draussen dauernd und versucht schon zu berechnen, wie kalt das echt denn der Tag wird und wie viel Energie dass es heizen muss, dass es nachher wieder angemessen warm wird, nicht zu wenig und nicht zu fest. Das macht die auch. Ich weiss nicht, wie gerne ihr zum Zahnarzt geht. So als Beispiel. Das ist eigentlich nichts schrecklich Schlimmes. Und doch gibt es wenig Menschen, die so mit leichtem, federndem Schritt und voller Vorfreude zum Zahnarzt gehen und vielleicht ab und zu auch anrufen und sagen, du, ich möchte einfach wieder mal vorbeikommen. Weißt du, es ist so schön bei dir. Selten, oder? Also ich gehe gar nicht gern zum Zahnarzt. Wirklich nicht. Und einmal im Jahr läutet sie aber an, oder jemand läutet dort an und sagt, du, Kontrolle wäre noch, und ich, ja, ist gut, hallo, schön. Und in dem Moment passiert etwas Spannendes. Ich stelle fest, dass ich plötzlich meine Beziehung zu Gott anfange zu ändern. Es ist eine kleine Sache. Aber in dem Moment, wo ich plötzlich ein bisschen mehr anfange zu beten, und dann plötzlich so im Gebet, und mach du bitte, dass alle völlig gut sind, keine Gewackel tun, kein Loch ist, lass es gut vorbeigehen. Es ist ja nichts Schlimmes. Versteht ihr? Es ist eigentlich peinlich. Aber irgendwie löst das kleine Momentum bereits etwas aus in meiner Beziehung. Also ich tue schon auf Vorrat ein bisschen Regeln, ein Thermostat-Christ. Furchtbar. Und bei schlimmeren Sachen natürlich noch mehr. Das ist jetzt einfach ein harmloses Beispiel, wenn man so will. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es könnte kalt werden in meinem Leben, wo ich anfange, Beziehung aufregeln. Und immer dann, wenn ich weiss, es ist gut, es ist warm, regle ich ein bisschen runter. Aber so sollte doch eine gesunde Beziehung nicht sein. Und unsere Beziehung ist zum Glück ja auch nicht immer so. Aber ich erkenne mich dann schon in dem Bild oder in dem Begriff von einem Thermostat-Christ. Und jetzt ist es natürlich spannend, die Bibel zu öffnen und zu schauen, was wir darüber lesen können. Und ich finde, wir können beim Paulus, gibt sogar mehrere Abschnitte, einiges darüber lesen. Und ausgewählt habe ich aus dem Philipperbrief eben Kapitel 4 und dann Vers 4 bis 9. Und dort greift er das Thema wunderschön auf. Und hier kannst du die erste Folie machen. Ich lese euch mal vor, die Verse 4 bis 9. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist der Abschnitt. Es sind nur 6 Vers. Aber 6 Vers mit viel Inhalt. Und dabei können wir eigentlich wie in 2 Teile gliedern. Als erstes hatten wir eben die Verse 4 bis 7. Kannst du gerade nein ist? Ja, das ist super. Ja, voll automatisch da heute. Perfekt. Denn in Vers 4 bis 7, dort steckt eben der Aufruf drin, dass wir keine Thermostat-Christen sollen sein. Freut euch im Herrn. Der Ruth hat es vorhin auch schon vorgelesen. Wunderbar. Freut euch im Herrn. Der Paulus, so fährt er an im Abschnitt und er nimmt gerade Befehlsform, den Imperativ. Freut euch. Also nicht, es wäre nett, ihr würdet euch freuen, wenn ihr gerade Zeit und Lust hättet. So, freut euch. Freut euch. Freut euch. Das sagt er da und er befehlt es uns. Wir sollen uns an der Gemeinschaft, wo wir mit Gott haben, freuen. Und das wäre die Befehlsform noch viel zu schwach, schreibt er dann noch, und ich betone es noch einmal. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Und wieder mit Ausrufezeichen. Freut euch. Wir müssen sogar übersetzen, eigentlich mit, lasst euch sagen. Freut euch. Zuerst sagt er, freut euch, los. Und dann, wo die Aktion noch vielleicht ein bisschen ausbleibt, lasst euch sagen, freut euch, nehmt es an. Es ist ihm wichtig, ganz wichtig. Der Paulus tut selten seine Aussagen so nachdoppeln. Wenn er seine Briefe lesen, ist es doch selten, dass es immer doppelt kommt, oder? Seine Aufforderungen. Da doppelt er nach. Es ist ihm ganz, ganz wichtig. Wir sollen zulassen und dann sollen wir es anfangen annehmen. Lasst euch sagen. Nehmt es an. Freut euch. Also, freut euch an der Gemeinschaft, die ihr mit Gott habt. Freut euch. Und im Vers 5 geht es dann weiter mit der nächsten Aufforderung. Wir sollen herzlich und freundlich sein. Und die Aufforderung geht zuerst einmal an uns, an die Gemeinde. Wir sollen untereinander herzlich und freundlich zueinander sein. Wörtlich übersetzt, auch da könnte man sagen, wir sollen gnädig und tolerant sein. Auch. Es hat noch so ein bisschen den Beigeschmack von, wir sollen gnädig und tolerant sein. Wir sollen leichte Abweichungen vom moralischen oder vom rechtlichen Rechtschaffenheit sollen wir tolerieren. Gar nicht so einfach für uns Christen. Man könnte auch sagen, wir sollen nicht stur und hartherzig sein. ich weiß, wie es geht. Ich habe recht. Zum Glück begegnet uns das nicht. Aber er sagt es da noch einmal, wir sollen das nie sein. Sondern wir sollen freundlich und herzlich zueinander sein. Und das sollen wir sein, weil der Herr Jesus bald kommen wird. Er sagt ja noch, warum, dass wir so jetzt sein sollen. Weil der Herr Jesus bald kommt. Darum sollen wir uns freuen. Und darum sollen wir herzlich im Umgang miteinander sein, weil der Herr bald kommt. Und im Vers 6 und 7 kommt jetzt die Aufforderung, kein Thermostat-Christ sein. Ich weiss, es steht nicht so. Aber wahrscheinlich hat er das Bild gehabt. Hat er natürlich nicht, damals. Wir sollen unsere Beziehung zu Gott nicht von den Umständen in unserem Leben abhängig machen. Das sollen wir einfach nicht. Nein, wir sollen eng bei Gott sein, und zwar beim Dank wie bei der Bitte. Wir sollen eng bei Gott sein. Und schliesslich sollen wir uns an der Gemeinschaft mit Gott freuen. Und zwar egal, wie es uns eigentlich gerade im Leben geht, ob es gerade kalt oder gerade warm ist. Gemeinschaft mit Gott haben wir immer. Die können wir immer haben und an der sollen wir uns immer erfreuen. Und wenn wir das tun, dann werden wir Gottes grossen Frieden erfahren. Und der Frieden wird wörtlich über unseren Gedanken und über unserem Herz wachhalten. Der Frieden Gottes, wo wir dieses Jahr ja suchen und jagen sollen, der soll zum Bewacher von unserem Herz und von unseren Gedanken werden. Der Frieden, der von Gott kommt, kann also uns Christen im Hinblick auf unsere Heilszukunft bewahren. Wo wir gestern noch sorgend waren und auf Hilfe angewiesen waren, dürfen wir heute auf die Bewahrung vom Frieden Gottes hoffen. Ganz eine starke Aussage. Und wieder erkennen wir, dass Gottes Frieden in unserem Leben zum zentralen Element wird. Es lohnt sich wirklich, den Frieden von Gott in seinem Leben zu suchen und dann zu haben. In einer jüdischen Auslegung zu dem Vers hat der Rabbi Shimon ben Chalafta geschrieben, Gott fand kein anderes, besseres Gefäß, das den Segen Israels zu fassen vermochte, als den Frieden. Wie es heißt, Jahwe wird seinem Volk Stärke verleihen, Segen wird Jahwe sein Volk mit Frieden. Das ist noch spannend. Ich habe die Auslegung gelesen zu dem Text. Also das hat er zu dem Philipper 4, 4 bis 9 hat er geschrieben, zu dem Thema Frieden, das sei das grösste Gefäß oder das passendste, das beste Gefäß, der Frieden, um den Segen von Gott zu haben. Wenn wir Shalom in unserem Leben haben, dann kommt Segen in unser Leben noch einmal ungeheuer viel. Und dank Jesus Christus dürfen wir Nicht-Juden Anteil an diesem Frieden haben. Und darum gilt eben auch für uns die Aufforderung von Paulus, freut euch im Herrn. Freut euch. Mit Ausrufezeichen und noch doppelt. Also freut euch. Und wer meine Predigt zu der Jahreslosung 2019 gehört hat, der weiss, dass wir, um den Frieden können zu finden, vom Bösen sollen ablassen und sollen anfangen, gut zu tun. Und wenn wir jetzt Vers 8 und 9 hier uns noch vor Augen nehmen, aus dem Abschnitt aus Philipper 4, dann merken wir, dass der Paulus hier in die gleiche Kerbe haut, wie der David im Psalm 34 geschlagen hat. Schön, wenn die Bibel einander bestätigen tut und es nicht plötzlich in verschiedene Richtungen geht. Vers 8 und 9. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt. Und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Vorher hat der Paulus uns den Frieden schmackhaft gemacht. und uns aufzeigt, was für einen riesigen Wert der Friede Gottes für uns hat. Und jetzt teilt er uns mit, wie wir uns verhalten sollen und was wir tun sollen, damit der Friede Gottes mit uns ist. Und eigentlich ist da ein zweiter Aufruf drin versteckt, zum kein Thermostat-Christ zu sein. Schon wieder. Wann ist ein Aufruf drin? Wir sollen uns auf das konzentrieren, was wahr und anständig ist. Und wir sollen über alles nachdenken, was rein, liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Sachen, die eine Auszeichnung und ein Lob verdienen. Und dann eben der Satz, denkt über das nach, was rein, liebenswertig und bewundernswürdig ist. Das hat mich gerade an den Psalm 1 erinnert. Dort heisst es im Vers 2, voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Und das sind Sachen, die ein Thermostat-Christ nicht andauernd macht. Sondern nur dann, wenn es kalt wird in seinem Leben. Doch da bekommen wir eindeutig den Auftrag, dass uns auf diese Sachen wirklich zu konzentrieren. Tag und Nacht. Wir sollen dranbleiben. Es gibt keinen Grund, um immer wieder zurückzuweichen, immer wieder wegzuziehen. Für mich gibt es dann auch noch einen weiteren Grund, der jetzt noch nicht mal da in dem Philipper 4,4 bis 9 drin ist. Kein Thermostat-Christ sein. Es gibt noch einen weiteren Grund. Und zwar möchte ich da noch kleine Klammern auftun und rasch noch einen Ausflug wagen zu Matthäus 24 und 25, wo es ums Wiederkommen von Jesus dann geht. Und wie sie wird. Und Jesus ermahnt dort die Jünger, dass sie ihr Leben so leben sollen, dass sie jederzeit parat sind. Wörtlich heisst es dort, deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Macht euch eines klar. Ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Macht euch eines klar. Ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Ja, Jesus wird kommen, wenn wir es am allerwenigsten erwartet tun. Und doch, das ist eigentlich ein bisschen paradox, gibt er uns den Auftrag, bereit zu sein. Schon fast ein Widerspruch. Aber wir haben den Auftrag von Jesus. Aber ein Thermostat-Christ, ist meine These, wird nicht bereit sein. Er wird nicht bereit sein. Weil er rechnet gar nicht mit dem plötzlichen Wiederkommen von Jesus. Ein Thermostat-Christ ist viel mehr mit sich selber beschäftigt. Zum Beispiel, wenn er das nächste Mal zum Zahnarzt muss. Immer wenn es ihm gut geht, dann zieht er sich ein bisschen zurück in der Beziehung zu Gott. Und dann läuft ja schliesslich alles rund. Wenn es ihm aber dann nicht so gut geht, dann sucht er wieder die Nähe, aber er sucht sie eigennützig. Es geht dann um ihn, um seine Probleme. Wenn jemand so sich Christsein lebt, dann kann es gut passieren, dass er nicht bereit ist, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist nicht unser Auftrag, den wir haben, sondern wir sollen bereit sein. Und wer mag, kann daheim mal noch Matthäus 24 und 25 die Gleichnis lesen. Ganz spannend. Und es geht immer über die Thematik, damit zu rechnen, dass Jesus wiederkommt und bereit sein. Eigentlich könnte man sagen, eben kein Thermostat-Christ sein, sondern wirklich bereit sein. In der Beziehung mit Gott. Ich komme zum Schluss und fasse kurz zusammen. Ein Thermostat-Christ macht seine Beziehung zu Gott von den Umständen in seinem Leben abhängig. Ob es kalt oder warm ist in seinem Leben. Und der Paulus vertritt ein ganz anderes Konzept. Und Jesus natürlich auch. Der Paulus da im Philipperbrief sagt, wir sollen uns ganz auf Gott ausrichten und uns jederzeit an der Gemeinschaft mit Gott erfreuen. Und zwar egal, ob es uns gerade gut geht oder nicht. Ganz ein anderes Konzept. Sorgen sollen wir uns keine machen, sondern einfach im Gebet um alles bitten, was wir brauchen. Und dann sollen wir Gott auch danken. Und das alles wird uns Frieden ins Leben bringen. Gottes Frieden. Nicht einfach irgendein Frieden. Sondern der grosse Gottesfrieden, der unser Denken übersteigen tut. Und der zum Schutz von unserem Herz und unseren Gedanken wird. Wo das Gefäß vom Segen ist. Der Frieden, der wird in unser Herz, in unser Leben kommen. Und das alles können wir haben, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und wenn du heute Morgen den Eindruck hast, dass du ein Thermostat-Christ bist, oder manchmal ein Thermostat-Christ bist, dann sage ich dir, du musst gar nicht länger ein Thermostat-Christ sein. Nimm dir einen Moment mit Gott und bitte ihn um Entschuldigung, denn für die Art, wie du vielleicht Beziehung mit dem Leben tust. Und bitte ihn vor allem, dir zu beistehen und dir zu helfen, dass du dich ganz auf ihn kannst ausrichten. So, wie es die Bibel schreiben tut. Und wenn das dein Wunsch ist, dann darfst du den wirklich zu Gott tragen. Dann darfst du zum Vater im Himmel so beten, so wie uns Philipp auffordert. Was wir brauchen, sollen wir im Gebet zu ihm tragen. Und dann dürfen wir auch Danke sagen, weil er uns geben wird. Ich lade dich ein, jetzt einfach einen Moment ruhig zu sein, für das persönliche Gebet mit Gott. Und ich mache den Abschluss. Vater im Himmel, du hast unser Gebet gehört. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, auf welche Art und Weise wir die Beziehung mit dir leben. Und ich bitte dich, dass du uns helfen tust. Zieh du uns hin, ganz nah zu dir. Hilf du uns, dass wir beständig bei dir sein können. Nicht nur dann, wenn es gerade kalt ist in unserem Leben. Ich bitte dich, schenk du uns den Frieden, der hier verheißen ist. Der uns helfen tut, der unsere Herzen und unsere Gedanken schützen tut. Dass wir beständig bei dir sein können. Hilf du uns als Gemeinde, jedem Einzelnen. Das ist eine grossartige Verheißung, Vater. Und wir möchten voll in dieser leben. Amen.